Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Bürgermeister-Podcasts. Die Ausgabe heute ist in gewisser Weise ein Experiment, möchte ich sagen, denn ich bin nicht alleine.
Heimatgefühl, Haltung und Hintergründe. Hier ist der Bürgermeister-Podcast mit Matthias Bielek. Infos und Gespräche aus dem Dettelbacher Rathaus. Direkt zu euch ins Ohr. Hinter den Kulissen des Rathausalltags. Wichtige Entscheidungen oder große Projekte transparent erklärt. Menschen, die Dettelbach und alle Ortsteile bewegen, im Gespräch. Alles nahbar, ehrlich und immer auch mal mit einer Prise Humor. Der Bürgermeister-Podcast mit Matthias Bielek.
Ja, und heute mit einem Mann, der nicht nur in Dettelbach, sondern eigentlich auf der ganzen Welt mittlerweile teilweise bekannt ist. Und wir hatten es gestern beim Abendessen davon, dass sein Beruf künftig von der KI ersetzt werden könnte. Deswegen habe ich heute Morgen mal der KI gesagt, ChatGPT, schreib mir mal eine Anmoderation für meinen heutigen Gast im Bürgermeister-Podcast. Ich zitiere, er ist menschgewordene Ekstase am Mikrofon. Er ist die lauteste Liebeserklärung, die der deutsche Sport je bekommen hat. Er ist das Stimmfeuerwerk, das jedes Spiel zum Finale macht. Er ist der Mann, der selbst einem Testspiel im Nieselregen das Pathos eines WM-Spiels verleiht. Seit Jahrzehnten peitscht er mit seiner unverwechselbaren Stimme Basketballkörbe, Footballhelme und Fußballstadien durch die Republik. Ob NBA, NFL oder Bundesliga, wenn er am Mikro ist, wird aus Sport Spektakel. Aus einem Dreier ein Donnerschlag. Aus einem Touchdown eine Naturgewalt. Er kommentiert nicht, er lebt, er brennt, er explodiert. Und es geht noch so ein bisschen weiter. Aber ist Buschi, damit kann man leben, oder? Herzlich willkommen, Frank Buschi Buschmann.
Ja, das macht einem wirklich Angst, wenn man das hört, was die KI da ausspuckt zur Anmoderation. Ich lege Wert an dieser Stelle darauf, dass ich mittlerweile gelernt habe, das wirklich nur bei wirklich wichtigen Sportereignissen auch so zu machen. Früher habe ich ja aus Wackerburghausen gegen den SC Freiburg ein WM-Finale gemacht. Daher kommt das auch, dass ich der Emotionsbolzen bin. Ich hoffe, dass ich gelernt habe im Laufe der Jahre, das nur dem Ereignis auch angemessen so zu tragen.
Ja. Es kann sein, dass es ein bisschen halt heute hat den Hintergrund. Wir sitzen nämlich hier mitten in der historischen Dettelbacher Altstadt, im Häusle am Regenhügel, wo du nächtigst dieses Wochenende. Bist ja da, um Beat the Bürgermeister mitzumachen in der Extreme Bowling Arena. Ja. Und die Möglichkeit wollten wir einfach nutzen, um vielleicht noch einen Podcast jetzt mit dir aufzuzeichnen. Danke also dafür, weil ich ja weiß, dass du politisch sehr interessiert bist und da auch immer klare Meinung und klare Haltung hast. Und haben wir gedacht, vielleicht kannst du ja unsere Dettelbacher kommunalpolitischen Fragen einfacher lösen als wir, wenn wir es diskutieren. Und hast da auch eine Meinung dazu. Aber ganz kurz zum großen Politischen. Du warst kürzlich auch mal eingeladen von Katharina Schulze, von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag. Du bist jetzt kein Grüner, denn das betonst du ja immer. Mhm. Aber es macht dir schon immer mehr Spaß, auch bei politischen Diskussionen dich mit einzuklinken und deine klare Haltung zu äußern.
Ja, das ist deutlich mehr als Spaß tatsächlich sogar. Es ist ja eine Verantwortung, die ich spüre, weil ich gelernt habe im Laufe der Jahre, dass kurioserweise die Leute nicht nur zuhören, wenn ich beim Sport ins Mikro brülle, sondern dass interessanterweise Menschen mir auch zuhören, wenn ich mich zu ernsthafteren Dingen äußere. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es vielleicht wichtig ist, dass man mal auch von außerhalb der Politik aufs Geschehen draufschaut und seine Meinung dazu äußert. Wichtig ist nur immer zu wissen, dass es eine Meinung ist und keine Wahrheit. Viele Menschen blasen ja vermeintliche Wahrheiten raus, die doch nur ihre Meinungen sind.
Wie siehst du die Wahrheit für die Kommunalpolitik? Wie blickst du auf die Kommunalpolitik?
Na, für das unmittelbare Erleben von Politik, und das ist den meisten jungen Menschen gar nicht bewusst, ist ja Kommunalpolitik das Wichtigste. Weil das ist das, was dich unmittelbar betrifft. Also wenn der Hund auf den Weg scheißt,
kommen wir heute noch dazu.
Dann ärgert dich das, wenn gar nichts dafür getan wird, dass die Hunde sind nämlich gar nicht schuld, die Halterinnen und Halter sich darum kümmern, dass wir ja alle miteinander leben und existieren wollen. Und so Dinge bewegen dich. Natürlich habe ich das mit dem Hundekot hier ganz bewusst erwähnt, weil ich um dein Engagement weiß, was das Säubern von Grünanlagen betrifft. Du wirst in der Kommunalpolitik hängst du am direktesten ab, meiner Meinung nach. Aber bei, so das wollte ich sagen, bei jungen Leuten ist das im ersten Schritt gar nicht so präsent, weil man wird ja über das Fernsehen, über die Handys, über alles im Internet, also über alles Digitale, wird man ja global versorgt mit allen Problemen, die es global gibt. Und da hat man sehr viel mit zu tun und verliert so ein bisschen aus den Augen, was das unmittelbare Miteinander betrifft. Und das sind erstmal die kleineren Gruppierungen. Das beginnt in der Familie, geht über die Arbeit zu der Kommune, Stadt oder Gemeinde, in der ich lebe. Das sind die Welten, in denen ich mich unmittelbar bewege. Das andere ist scheinbar nah in dieser globalisierten Welt, aber wenn wir ehrlich sind, doch sehr weit weg.
Und es hat dich nie gereizt oder reizt dich nicht, auch mal im politischen Geschehen vielleicht auf kleinerer Ebene mitzumachen?
Naja, du weißt
Anfragen
ja,
Anfragen wirst du einige kriegen, denke ich.
Ja, hab ich schon bekommen und ich habe ja in einer ganz anderen Rolle schon Anfang der 2000er mal in die ganz große Politik reingeschnuppert, als ich in den Bundestagswahlkämpfen 2002 und 2005 für, können wir gleich noch drüber sprechen, weil Leute jetzt aufschreien werden. Ich habe für Gerhard Schröder maßgeblich die Wahlkämpfe mitgestaltet und habe eben ihn auch auf der Bühne immer begleitet. Ich war mit ihm sehr viel unterwegs in den Bundestagswahlkämpfen. Ich weiß, dass jetzt Leute sagen werden, um Gottes Willen, für Gerhard Schröder, Buschmann, schämst du dich nicht? Nein. Der Gerhard Schröder 2002, mit dem ich diesen Weg begonnen habe damals, für mich als Moderator von seinen Wahlkämpfen, hatte tatsächlich mit dem, als der er sich jetzt darstellt, gar nichts zu tun. Und da sind wir bei so einem schönen Thema. Wie will ich denn jetzt darüber urteilen, was damals passiert ist, und Handlungshinweise geben für damals? Damals wusste ich nicht, wie er sich zu Putin und dem Angriffskrieg auf die Ukraine positionieren wird. Davon hat 2002 kein Mensch gesprochen. Und da habe ich aber, so um das abzukürzen, da habe ich ein sehr, sehr, also viel tiefer, als ich jemals gedacht habe, einen tiefen Einblick in Bundespolitik bekommen, wie Entscheidungen gefällt werden, wie entschieden wird, was man und wie man sich positioniert zu wirklich bundesdeutschen Themen in so einem Wahlkampf als amtierender Bundeskanzler. Und das hat mir damals schon so ein bisschen die Augen geöffnet und auch ein bisschen Angst gemacht, was in der Politik zählt und was passiert. Und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt davon, den Weg irgendwann mal richtig in die Politik zu gehen, weil ich nie wüsste, wo gehöre ich denn dazu? Ich kann das für mich nicht kategorisieren. Ich bin kein Grüner, ich bin kein CSUler, ich bin kein Freier Wähler, ich bin kein Sozi. Ich bin Bürger, ich bin ein Mensch. Und ich kann durchaus...
Aber das bräuchte die Politik doch vielleicht auch mal. Einfach Menschen.
Ja, Menschen und vor allem Konsens- und kompromissfähige Menschen. Das kommt uns ja in der heutigen Zeit, wo jeder nur noch Recht haben will, abhanden. Ich weiß nur nicht, ehe wir nämlich in diesen Sumpf kommen, zu erzählen, früher war alles besser. Ich weiß gar nicht, ob früher alles besser war, weil es wird ja jetzt immer gesagt, ja, früher war man noch kompromissbereiter. Also wer Herbert Wehner und Franz Josef Strauß, Herbert Wehner SPD, Franz Josef Strauß CSU, jemals aufeinanderprallen hat sehen und hören, der sagt nicht, boah, damals waren die aber konsensfähig, die sind sich sprichwörtlich an die Gurgel gegangen. Das Einzige, was ich glaube, dass es damals vielleicht möglich war, hinter den Kulissen dann doch, wenn man das große Theater abgeliefert hat, sich nochmal in Ruhe hinzusetzen und zu sagen, war jetzt vielleicht eine Spur drüber, wir finden schon einen Weg. Das, glaube ich, war damals schon möglich, aber es war nicht alles besser und alles gut.
Also die Hoffnung auf den Münchner Oberbürgermeister Frank Buschmann schwindet.
Nee, ich finde tatsächlich, jetzt wird es ja interessant, ne? Ich finde, dass wir mit Dieter Reiter in München tatsächlich einen sehr, sehr guten Oberbürgermeister haben. Wenn ich mir den angucke und anhöre, und das kann man sehr gut, ohne dass man einen persönlichen Draht zu ihm hat, weil er, kommen wir ja vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen, du bist ja auch, bist zwar kein Digital Native, aber du bist ja sehr affin, was das Digitale betrifft. Wenn man Dieter Reiter folgt, dann bekommt man via Social Media, vor allem über Instagram, viele Dinge mit, die man noch vor 15, 20 Jahren aus der Kommunalpolitik nicht mitbekommen hat. Und das macht er sehr, sehr gut. Ich trage auch vieles von dem, was er für die Stadt München macht und entscheidet, mit und finde, es ist ein sehr guter Oberbürgermeister. Also von daher, obwohl ich jetzt nicht Also, ne, wir sind beim Punkt. Ich würde mich jetzt nie genötigt sehen, die SPD in Bayern zu wählen oder gar im Bund, weil Dieter Reiter so gut ist. Ich würde immer unterscheiden. Ich würde sagen, das ist mein OB, der kriegt meine Stimme und ich kann am Ende bei der Landtagswahl mich anders entscheiden für eine andere Partei, die vielleicht meiner Meinung nach für das Land Bayern besser ist, was auch die Interessen des Landes im Bund betrifft. Und ich kann im Bund wiederum sagen, für die ganz großen Dinge in einer globalisierten Welt halte ich eventuell sogar eine dritte Option für die beste. Aber sowas ist ja heutzutage fast undenkbar für die Menschen.
Ja, aber am Ende geht es ja dann beim Wählen auch um die Menschen, die dahinter stehen und denen du dann das Vertrauen schenkst und glaubst, dass sie in die richtige Richtung denken und handeln. Wenn es im Hintergrund ein bisschen knarzt, es ist nicht deine Hüfte und nicht deine Knie.
Nee, es ist dein Gewicht.
Es ist die wirklich schöne, gemütliche Einrichtung hier im Häusler im Rebenhügel. Kurze Warm-up-Frage. Was wusstest du denn schon über Dettelbach, bevor du jetzt am Wochenende hierher gefahren bist?
Ja, ich wusste, dass sie sich in schwierige Gegebenheiten manövriert haben durch ihren Oberbürgermeister. Bürgermeister, genau, ist das hier Bürgermeister? Ja. Naja, ich habe Dettelbach durch dich kennengelernt. Das ist einfach so, dadurch, dass wir uns kennen und ich dann deinen Weg verfolgt habe, nachdem du als Halbgescheiter so semi-guter Sportreporter unterwegs warst, wie du zu einem herausragenden Bürgermeister geworden bist. Das war für mich so ein Weg, wo ich dachte, da bin ich aber mal gespannt. Der Bielek, wo die doch alle sagen werden, jetzt kommt da der Showmaker vom Fernsehen und will unsere Kommunalprobleme hier in Dettelbach lösen so und angehen. Ja. So. Und das fand ich tatsächlich interessant. Jetzt kannte ich dich ein bisschen zumindest und habe mir schon gedacht, okay, der macht das nicht aus Jux und Dollerei. Der wird sich dabei was denken und am Ende, wenn er es so macht, wie ich ihn kenne, wird Dettelbach, jetzt mache ich, das ist ja fast eine Werbeveranstaltung, das wird auch gleich wieder anders.
Ja, ich rechne damit.
Aber dann habe ich gedacht, okay, das wird spannend und wenn sie ihm die Chance und Gelegenheit geben und sich selbst die Chance und Gelegenheit geben, ihn und seine Ideen kennenzulernen, dann kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Und jetzt scheint das ja wirklich zu funktionieren. Das ist ja komplett absurd. Das ist ja Wahnsinn.
Also als absurd würde ich es nicht bezeichnen, aber in vielen Punkten bin ich selbst auch überrascht, positiv überrascht, weil wenn ich zurückblicke, vor 6 Jahren, vor der letzten Wahl, war die Welt noch eine ganz andere. Mhm. Bis zum Wahltag, der Wahlsonntag, der 15. März damals.
Da kam Corona, ne?
Genau, war der letzte Tag in Freiheit, in Anführungszeichen. Danach kam der Corona-Lockdown und für uns alle eine total unsichere und ungewisse Zeit in vielen Bereichen. Man hat irgendwo auch Sorge um seine Gesundheit gehabt, um seine Liebsten. Und damit waren die Themen, die man vorher im Kommunalwahlwettbewerb, habe ich immer gesagt, weil ich bewusst nicht Kampf sagen will, gespielt hat und bedient hat, waren eigentlich über den Haufen geworfen. Die Welt hat sich einmal komplett in eine andere Richtung gedreht. Dadurch waren die Herausforderungen auch ganz andere. Man musste viel improvisieren und ab ins eiskalte Wasser tatsächlich. Aber ich habe viel Spaß dabei, auch wenn der Alltag da mal hart ist und komplett anders als Sportreporter. Du erlebst es heute noch gut natürlich. Du bist irgendwo die erste Liga oder Champions League unter den Sportreportern. Du erfährst viel Zuneigung und Fans.
Ich erlebe aber auch genau das Gegenteil sehr viel. Ne?
Ja, aber ich glaube, es ist schon noch mal ein bisschen anders. Bei mir landet dann derjenige, der erstmal was zu meckern hat. Das passt nicht, da muss man was machen. Warum macht ihr das nicht? Das habt ihr falsch entschieden. Ist schon irgendwie eine andere Welt, aber man merkt, dass man wirklich Dienst für den Menschen irgendwo leistet. Und man kann, wenn man gute Arbeit macht, natürlich nie alleine, du brauchst eine gute Verwaltung, du brauchst einen funktionierenden Stadtrat, der konstruktiv arbeitet, dass man wirklich was voranbringen kann und was Nachhaltiges schaffen kann. Und das motiviert mich und ich hoffe, dass ich weitermachen darf 6 Jahre. Sieht gar nicht so schlecht aus, weil ich zumindest jetzt der einzige Name auf dem Stimmzettel bin.
Ja, ich überlege es mir nochmal.
Eine spontane Kandidatur.
Ich glaube, es wird nicht gehen. Ich bin ja hier nicht ansässig in Dettelbach. Spaß beiseite. Der Unterschied von dem, was du machst jetzt als Bürgermeister hier und dem, was ich, was du Champions League der Sportreporter bezeichnest, also in meinem Job mache, ist, dich muss und sollte das Problembewusstsein der Leute, die sich mit dir, mit euch in Verbindung setzen, wirklich kümmern. Mich muss das nicht kümmern, wenn irgendeiner einen Pups quersitzen hat. Da siehst du schon, wie ich es ausdrücke. Für mich ist nicht lebensentscheidend, ob jeder gerade glücklich ist mit dem, wie ich meinen Job mache. Du kannst auch nicht jeden in der Gemeinde glücklich machen, aber du solltest so viele wie möglich in der Gemeinde glücklich machen, weil das ist deine Aufgabe. Da glaube ich, sind wir dann schon wieder beim Thema, würde man sich das zutrauen, politisch engagiert zu sein und Verantwortung zu tragen, das ist schon deutlich mehr und wichtiger als in der Unterhaltungsindustrie, wo ich mich verortet sehe, unterwegs zu sein. Und das traue ich dir ja tatsächlich zu, dass du die Belange der Leute ernst nimmst. Und ich glaube, und den Glauben werde ich hoffentlich nie verlieren, dass die meisten Leute das auch spüren. Und das ist das alles Entscheidende. Wenn die Leute spüren, du musst nicht immer, das geht ja gar nicht, es geht in keinem Bereich des Lebens, es geht auch nicht für eine Stadtverwaltung, es geht nicht, alle glücklich zu machen. Aber es geht vielleicht sich oder allen das Gefühl zu vermitteln, dass du dich kümmerst. Und dann kann es nicht, wir leben ja nicht irgendwie auf einer Insel der Glückseligkeit, es kann nicht am Ende mit jeder Entscheidung jeder glücklich sein. Aber es kann zumindest jeder das Gefühl haben, oder es gibt auch einige, die kriegst du nie, aber das 95% der Menschen sagen, ich habe aber das Gefühl, die Menschen kümmern sich. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Absolut, das erlebe ich auch so im Alltag. Also einem jedem Recht getan ist die Kunst, die niemand kann, gibt ja das Sprichwort. Ist definitiv so. Aber ich glaube, das ist der große Schlüssel zum Erfolg, gar nicht auf meine Person bezogen, sondern in so einem politischen Amt, jetzt auch als Bürgermeister direkt vor Ort, die erste politische Ebene, die immer greifbar und ansprechbar ist. Wenn die Leute dir glauben, dass du da bist, zuhörst und dich auch wirklich darum kümmerst, wenn du kannst, wenn es in deiner Zuständigkeit liegt, dann hast du viel erreicht und das Wichtigste, was du brauchst, Vertrauen. Bei vielen Themen im kommunalpolitischen Alltag, da gibt es dann Themen wie Verkehren, Parken in der Innenstadt, Wohnen, wie wollen wir wohnen in der Zukunft, braucht es neue Baugebiete am Ortsrand oder kümmert man sich mal um die Ortskerne, das ist ja auch ein flächendeckendes Thema, Vereinsleben, Ehrenamt, wie unterstütze ich es? Die Freizeit, die Kulturförderung, was mache ich für die Jugend, wie gucke ich auf die Finanzen in schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen, die Wirtschaft schwankt und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Wenn du jetzt Bürgermeister wärst, ob jetzt von München oder gerne von so einer Kleinstadt wie Dettelbach, was wäre dir das Wichtigste, worauf würdest du den Fokus legen?
Die Menschen. Und das ist jetzt erstmal fürchterlich plakativ, aber ich glaube, ich habe ja gerade zu Beginn erklärt, dass das der unmittelbare Kontakt am ehesten ist, wenn man Politik und die normalen Menschen aufeinandertreffen lässt, dann ist es eben in der Kommune. Und ich glaube, ich würde als erstes mal schauen, dass ich, und das ist eben in dem System, in dem wir leben, ich bin froh, dass ich in so einem System lebe, wir nennen es jetzt mal Kapitalismus, ich muss Rahmenbedingungen schaffen, dass, also der Wunsch wäre natürlich alle, die Realität würde wahrscheinlich sagen, möglichst viele, so viele, wie es irgendwie geht, Rahmenbedingungen haben, in denen sie gut leben können, glücklich leben können, sicher leben können. Also du merkst schon, da sind ganz, ganz viele Punkte dran. Aber ich brauche dafür, und das ist nochmal unser System, eine wirtschaftliche Basis, weil von nichts kommt nichts. Das heißt, du wirst, jetzt bin ich kein Wirtschaftsfachmann und kenne mich schon gar nicht im Frankenland aus, aber du wirst sehen müssen, dass du über Steuereinnahmen, über Firmen, die du hierhin kriegst, ich hätte fast gesagt lockst, wie auch immer man das wohl machen könnte, aber dass du einfach Einnahmen hast und dann kommt der nächste wichtige Punkt, wie viele dieser Einnahmen stehen dir am Ende wirklich zur Verfügung für deine Kommune, ja nicht 1:1 umzusetzen. Und was und wie und wofür setzt du dieses Geld dann ein? Und jetzt kommen wir an den Punkt. Für mich ist ganz wichtig, auch wenn Bildung Ländersache ist, aber ich kann schauen, schaffe ich Rahmenbedingungen, Kindergartenplätze. Das ist eine wichtige Geschichte. Dann schaue ich auf so Dinge wie, habe ich Sport- und Spielmöglichkeiten für Kinder? Weil Kinder sind übrigens unsere Zukunft. Das wird sich nie ändern. Die KI ist nicht, also die ist auf eine andere Art und Weise unsere Zukunft. Ich wünsche mir aber, dass viele Menschen begreifen, die Hauptzukunft, die wir haben, sind unsere Kinder. Also schaffe ich da Rahmenbedingungen. Ich kann nicht die Eltern alleine lassen in der Betreuung von Kindern. Das ist heutzutage in unserer Realität funktioniert das nicht mehr, weil im Zweifel beide Elternteile arbeiten.
Jetzt sehe ich schon, du bist echt ein guter Kommunalpolitiker. Jetzt sage ich dir nur, die Schwierigkeit für uns liegt darin. Also tatsächlich haben wir darauf auch einen Fokus gelegt die letzten Jahre. Wir haben einen neuen Kindergarten gebaut, der mehrfach ausgezeichnet ist, auch energetisch und nachhaltig. Ein wirklich überragendes Objekt mit offenem Lernkonzept und pädagogischem Konzept. Wir bauen jetzt unsere Schule komplett neu als Bildungszentrum für lebenslanges Lernen. Jetzt hast du aber gerade gesagt, du wirst schauen, erstmal einnehmen, gucken, wie viel ich auf der Kasse habe und dann mal gucken, wofür ich es einsetze. Das Problem der Kommunen ist, dass die Aufgaben, die wir haben, unweigerlich flächendeckend. Bildung, Betreuungsplätze, Mittagsbetreuung ab dem Grundschulalter ist jetzt ab 26 gesetzlich verpflichtend. Infrastruktur, Wasserleitungen, Kanal, Straßen.
Das ist teuer.
Wir wissen jetzt schon alle eigentlich, dass wir deutlich mehr ausgeben müssten, als wir egal wie reich eine Kommune ist oder wie finanzkräftig, auf dem Konto haben werden. Darin liegt so die Herausforderung, weil du jetzt schon weißt, finanzieren kann ich es eigentlich auf null eh nicht.
Aber pass auf, Matze, da habe ich eine ganz verrückte Idee.
Jetzt bin ich gespannt.
Du bist ja verrückt. Ja. Und ich weiß genau, wie die Reaktion der Hörerinnen und Hörer jetzt sein wird. Aber ich habe ja vorhin mal kurz so im Nebensatz gesagt, dass ich froh bin, in diesem System, in dieser Form von Gesellschaft zu leben, in der wir leben können. Unverdienterweise, wir sind da reingeboren. Wir haben uns das nicht verdient, sondern wir sind da einfach reingeboren. Und da kannst du übrigens als Kommunalpolitiker gar nichts machen. Bist einfach mal ausnahmsweise, bist du machtlos. Aber ich würde mir wünschen, dass die, die am meisten von diesem System, in dem wir leben, profitieren, die auch fleißig sind und erfolgreich, dass die sich neben der Politik, auf die immer geschimpft wird, genauso dafür engagieren, dass du diese Dinge finanzieren kannst. Das heißt, ich würde mir wünschen, nur kannst du das als Bürgermeister nicht fordern, dass die, denen es richtig gut geht, dafür sorgen, dass es uns allen weiterhin gut geht. Das ist diese naive Ansicht von den starken Schultern. Das heißt, wenn ich Leute habe in einer Kommune, Gemeinde, Stadt, wo auch immer, dass die sich ihrer Verantwortung bewusst werden, und denen geht es übrigens auch nur so gut in einem funktionierenden Gesamtkonstrukt. Das heißt, ich würde mir wünschen, nochmal, das ist nicht deine Verantwortung als Bürgermeister, das ist ein Appell, der rausgeht hier. Ich weiß nicht, wie viele Geldsäcke es gibt hier in der Region. Wenn die auf freiwilliger Basis tatsächlich auch dafür sorgen, dass diese Rahmenbedingungen geschaffen werden, die wissen das nicht immer. Sie selbst profitieren da auch von. Nicht mit Geld, das haben sie ja. Mit Leben, mit Wirklichkeit, mit Gemeinsamkeit. Das ist das, was ich mir wünsche. Das ist übrigens kurzer Ausflug, wenn ich Politiker wäre. Ich bin kein guter Networker, aber wenn ich networken würde, dann würde ich mir die verantwortungsbewussten Menschen in diesem Land raussuchen, die erkennen würden, dass dieses Land extrem lebenswert ist und sie ihre Scheißkohle auch mal dafür einsetzen können, dass das so bleibt und nicht nur, dass sie, dass es ihnen und ihren Lieben weiter gut geht. Jetzt geht es ein bisschen über deinen Podcast hinaus.
Ja, alles gut.
Ich habe mir mal Gedanken gemacht, weil Leute mich oft gefragt haben, ja, du, da in deinem Elfenbeinturm und du hast immer gut reden. Du kannst mir das glauben oder lassen, das ist mir scheißegal. Ich würde sofort unterschreiben und ich würde dafür Werbung machen, wenn gesagt würde, Leute, die 500.000 Euro plus im Jahr verdienen, erwirtschaften, ist vielleicht besser ausgedrückt als verdienen. Die zahlen 3-5% mehr Steuer, Einkommensteuer. Why not? Why not? Ich würde sofort sagen, jawohl, das machen wir, weil die es können. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt wieder hinkommen. Nochmal, jeder wird jetzt sagen, der ist so naiv, der ist so blöd, damit bestraft man ja die Leistungsträger. Warum bestrafe ich jemanden, der Leistungsträger ist, der dieser Gesellschaft natürlich eh auch schon dient durch seine Steuern, die er zahlt etc.? Wenn er noch ein bisschen mehr zum Erhalt dieser Gesellschaft und dass es mehr Menschen etwas besser geht, wenn sie dazu bereit sind. Ich würde mehr an Freiwilligkeit appellieren. Und ich glaube übrigens, jetzt wird es noch verrückter. Ich glaube, dass du mehr Menschen finden würdest, die dazu bereit sind, als wir in unserer vorurteilsbehafteten Welt zu glauben bereit sind. Glaubt es wirklich. Aber nochmal, das ist jetzt ein bisschen, das geht jetzt echt über
ja, aber es ist ein spannender Ansatz und kann man eigentlich alles auch irgendwo kommunal auf die Ebene runterbrechen. Und im Grunde fühle ich mich gerade auch so ein bisschen wiedergespiegelt in dem, was du sagst, was unser ganzer Stadtrat eigentlich versucht, so über die Jahre auch nach draußen zu transportieren.
Also das sollten wir aber vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen. Ich habe ganz bewusst, als Matze mich gebeten hat, ob wir hier auch ein bisschen mal über den Spökes, den wir dann später in der Extrem-Bowling-Arena veranstalten, hinausreden können. Ich habe ihm ganz bewusst gesagt, ich will nichts wissen vorher, was du mich fragen wirst. Ich will nicht, weil das wäre Schauspielerei, wenn ich mich jetzt zu Kommunalthemen explizit äußere, die ihr habt, im konkreten Dettelbacher Fall. Ich möchte nur meine Einstellung zur Kommunalpolitik generell loswerden. Also er hat mich tatsächlich nicht gebrieft. Wir reden darüber. Ich habe mir noch nie in meinem Leben von Matze Bielek erklären lassen, über was wir sprechen werden.
Du hast dir noch nie von irgendjemandem was sagen lassen.
Ja, das stimmt auch nicht. Aber
ja, aber es ist ja eine ultrasoziale Einstellung auch und ein spannender Ansatz. Und das wäre wirklich mal ein Ergebnis, was man gerne mal spüren würde oder sehen würde. Der Ansatz, den du sagst, die Freiwilligkeit, wie groß wäre sie denn wirklich im Land? Ob wir sie jemals erleben werden?
Ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt wirklich mehr Menschen, die sich das vorstellen können, da sich auch zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. Und am Ende bringen wir es auf den Punkt auch, manche sagen da ja, zu bluten. Leistung wird bestraft, weil man noch mehr zahlt. Ich rede ganz bewusst von den Kategorien. Ich hoffe, ich liege da jetzt mit 500.000 einigermaßen richtig, wo du wirklich von reich und sehr wohlhabend sprechen kannst. Ich rede nicht von diesen, wenn du in München, jetzt kriegen einige hier wahrscheinlich Kreise in den Augen, die das hören. Wenn du in München 100 oder 150.000 Euro hast, dann bist du nicht reich. Dann bist du alles nur nicht reich, weil dann guckst du mal ganz kurz, was du Miete zahlst. Hauskauf ist mit so einem Einkommen schon gar nicht mehr möglich. Das ist was anderes. Also ich würde, wenn ich jetzt von Bund spreche, würde ich wirklich bewusst an die rangehen, wo ich sage, das merkst du natürlich. Du merkst, wenn du 30.000 Euro weniger im Jahr hast, aber es macht, wenn du 500 verdienst, nicht mehr den Kohl fett. Und das glaube ich, es gibt viele Menschen, die sagen würden, okay, bin ich dabei. Jetzt mache ich noch einen verrückten Vorschlag. Und daran siehst du, dass ich von Politik keine Ahnung habe, wie sie in der Realität ist.
Aber du bist ein kreativer Kopf.
Ich würde das als eine zweckgebundene Abgabe deklarieren. Das heißt, ich würde sagen, davon, von den Gesamteinnahmen, die jetzt ganz Wohlhabende mehr an Steuern bezahlen, ich nehme übrigens ganz bewusst, ich rede hier von der Einkommensteuer der ganz Wohlhabenden. Ich mache nicht das Fass Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, das mache ich alles erstmal gar nicht auf. Ich rede nur davon, wo ich glaube, das tut keinem der Betroffenen wirklich weh, weil wir eben die Schwelle so hoch setzen. So, und dann würde ich von den Mehreinnahmen, würde ich sagen, und davon gehen 50% in die Bildung. Da geht wirklich in die Bildungspolitik. Und glaub mal, da kommen ein paar Milliarden zusammen, wenn du meinen Vorschlag nimmst. Und dann würde ich, und ich bin eben kein Politiker, ich würde irgendeinen Topf, ich drücke das jetzt mal aus, wie das so ein Naivling machen würde. Ich würde einen Topf bilden und würde sagen, packen wir Summe X rein und die ist ausschließlich für Bildung. Das für mich größte Problem in unserem Land, Bildung. Weil die Mutter von Dummheit ist ja bekanntlich immer schwanger. Und da müssen wir gegensteuern. Das heißt, Bildung, Bildung, Bildung und die Bildung eines Kindes darf nicht abhängig vom Geldbeutel seiner Eltern sein. Das hat übrigens Gerhard Schröder früher immer gesagt. Ein sehr wichtiger und guter Satz. Also gebe ich da was in den Topf. Dann kann ich überlegen, wo gehe ich in, jetzt gehen die nächsten Alarmglocken an, was mache ich im Bereich der Sozialleistungen? Ja, manche würden sie am liebsten alle komplett abschaffen, bis sie mal auf sie selbst angewiesen sind. Dann wollen sie alle zurückhaben. Also es gibt nicht immer nur schwarz und weiß, groß und klein, es gibt immer auch einen Mittelweg. Und das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dass wir nach wie vor, du hast gesagt, die Wirtschaft tut sich schwer und tralala. Freunde, wer ein bisschen in der Welt rumkommt, weiß, es geht uns immer noch als Gesellschaft sehr, sehr gut. Und nochmal, ich bin nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich habe keine Kohle geerbt oder sonst was. Ich weiß, wie es ist, mit 16 das erste Mal in einen Sommerurlaub zu fliegen. Das können sich heute Kinder, die mal aus dem Umfeld, wo ich lebe, kaum gar nicht mehr vorstellen.
War bei mir genauso, ja. Also das ist ja auch die Herausforderung. Ich will jetzt bewusst nicht Problem sagen, dass es uns eigentlich zu gut geht. Unser Klagen beginnt auf einem enorm hohen
Niveau. Aber sag das mal der alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, die um Unterhalt kämpft, dass ihr Ex-Mann nicht bezahlen will. Dann sagt die, ja, eure Probleme möchte ich haben. Das heißt, es gibt immer Einzelfälle, die es zu berücksichtigen gilt. Und deshalb tue ich mich auch schwer. Natürlich gibt es Betrug bei Erheischen von Sozialhilfe. Das gibt's. Aber dann da wie ein Bulldozer drüber zu fahren und zu sagen, das müssen wir alles streichen, das ist alles viel zu viel. Das Blöde ist, du triffst immer auch die, die es wirklich nötig haben und zwar unverschuldet, bevor wieder irgendein Klugscheißer um die Ecke kommt und sagt, die sind ja alle selbst schuld. Das ist übrigens nicht der Fall. Und das zeigt übrigens, so wie ich jetzt hier rede, zeigt die ganze Schwierigkeit der Politik. Wir haben es übrigens alle immer ganz leicht zu sagen, der Kanzler hat keine Ahnung und der ehemalige Kanzler und die Merkel hat 16 Jahre alles falsch gemacht und der Bielek da in Dettelbach, der weiß überhaupt nicht, was los ist. Das ist immer leicht zu reden. Und dann kommt irgendwann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, mal die Frage, wie würde ich es denn machen und wie könnte ich es denn überhaupt machen? Und dann geht man mal in die Thematiken rein und ei der Daus, es ist gar nicht mehr so einfach.
Das ist tatsächlich auch mit kleinsten Entscheidungen auf kommunaler Ebene dann ähnlich, weil in der politischen Diskussion gibt es manchmal zu häufig nur schwarz oder weiß. Ja. Wir brauchen aber eben manchmal einfach auch das Grau, um uns dem richtigen Weg und der richtigen Entwicklung anzunähern. Jetzt versuchen wir es nochmal ein bisschen runter von der großen Politik auf, alles gut, auf die kommunale Ebene. Wenn du jetzt Bürgermeister wärst, ich nenne dir mal so ein paar Thesen einfach.
Du willst aber deinen Job schon behalten. Ne?
Ich bin gespannt. Ich überlege mir anhand deiner Antworten, ob ich den Podcast vor oder nach der Wahl ausstrahle. Ich sag dir mal ein paar Problemchen oder Fragestellungen. Du sagst spontan, du wärst jetzt Bürgermeister von Dettelbach. Vielleicht die Frage vorweg, was ist denn dein Eindruck von Dettelbach jetzt so? Das hast du nicht viel gesehen, aber...
Also ich habe ja jetzt tatsächlich, ich bin ja heute Morgen mit dem Hund, ne? Sie hat übrigens ganz abseits der Gehwege in Gebüsch gekackt, ne? Nur das, ich weiß ja, dass dich das sehr interessiert. Ich achte da also drauf. Also ich habe zu meiner Frau, als ich war ein Stündchen unterwegs und bin dann auch mal so ein bisschen hier durch die Altstadt gelaufen und habe so gesagt, hey, das ist echt so malerisch, aber ich glaube, das ist auch herausfordernd, hier zu wohnen. Das war so mein Eindruck, weil ich gesagt habe, ey, das wirkt sehr, sehr ruhig. Gut, jetzt ist auch, was ist heute Sonntag? Ne? Ja. Ist ein Sonntag, da ist auch hier nicht groß Trubel. Und dann habe ich direkt gesagt, aber ich glaube, wenn du hier, es ist ganz spannend, wenn du hier so im Sommer hinkommst und würdest ein paar Tage Urlaub machen und ein bisschen Weinchen trinken und dann ist das so richtig urig und gemütlich. Und jetzt guck mal, großes Kompliment an Dettelbach, wo der Buschmann gerne Urlaub machen würde. Ja. Da wollen die Menschen doch leben.
Ja, absolut. Also das ist ja auch unser Vorteil. Ne? Wir haben Volkach als Partnerstadt im gastlichen Fünfverbund, also ein touristischer Verbund. Da steppt der Bär. Ja. Das ist das Mekka des Tourismus in Franken.
Das wäre mir dann schon wieder zu viel.
Genau,
das mag ich hier, dass es so ein bisschen ruhiger ist. Aber ihr müsst ja, also es ist ja wichtig für die Leute, die hier leben, wie die es empfinden. Ne?
Also wir sind schon stolz, auf der anderen Seite merken wir auch, dass es natürlich eine riesen Herausforderung ist, so ein Altstädtchen auch belebt zu halten. Ne? Du wirst es gesehen haben, ich kenne die Altstadt noch als junger Kerl, wo wirklich jeder Laden betrieben wurde, wo wir bis zu 15 gastronomische Betriebe hatten, verschiedene.
Das ist nicht mehr so, ne?
Nee, das ist natürlich einfach durch die Entwicklung in den 90er Jahren in vielen Orten raus an den Ortsrand. Ne? Man hat eher so nicht mehr Donutpolitik gemacht oder eigentlich Donutpolitik außenrum, alle Nahversorgung gebaut, Wohngebiete gebaut und die Ortskerne so ein bisschen vergessen und dann ist man rausgezogen. Ne? Das war natürlich ein Trend zu Einfamilienhaus mit Garten, das hat man in der Altstadt eher nicht, da ist es eher beengt und klein. Und jetzt wundert man sich, wir haben so ein schönes Städtchen, jetzt haben wir viele Leerstände. Jetzt haben wir jahrelang zu tun, den Trend wieder umzukehren und das Leben wieder zurück.
Aber da muss man ran, ne? Da muss man, also so schön die Bausubstanz ist, das ist ja wirklich wunderschön anzuschauen. Ich denke dann immer, aber wenn ich da lebe, dann muss ich investieren, weil dann sind wir ja doch bequeme Menschen. Und dann muss das ja alles auch, ich sag mal, den Standards entsprechen. Aber ich will wiederum in der Altstadt will ich ja keine Neubausiedlung haben. Das heißt, ich muss das bewahren, aber wenn ich dann in so einem Haus leben will, das sind so Gedanken, die ich mir gemacht habe, da muss ich dann aber zumindest so von der Sanierung ran, so innen drin, ne? Ja. So wie wir das hier erleben, jetzt wo wir gerade sitzen. Ne? Aber das erfordert natürlich Geld und wahrscheinlich auch Spucke und Scheiß.
Ja, absolut.
Eins will ich dir noch sagen, damit die Leute mir auch glauben, dass das hier nicht abgesprochen ist, wo ich ein bisschen drauf gucken würde, also irgendwelche ausrangierten Autos ohne Kennzeichen, die seit 150 Jahren nicht mehr gefahren sind, haben am Stadtrand auf einem Abstellplatz nichts zu suchen. Weg damit. Und irgendwelche alten Gerätschaften, die Leute, da kann man wahrscheinlich nicht ran, weil es Privatgrund ist, aber bei manchen Sachen, die da so in den Gärten rumstehen, denke ich, Mensch, warum entsorgt ihr das nicht? Das ist ja grauenhaft, was da rumsteht. Da muss ran, Matze.
Ja, also lass soweit
die Hunde drauf kacke.
Soweit die Kommune da kann, aber
Einfach.
Da, ne? Sind wir auch dran. Ja, Privatgrund ist erstmal Privatgrund. Ja, ja. Ne? Es gibt eine Altstadtsatzung, auch eine Gestaltungssatzung, wo man dann im Zweifelsfall da mal eine Grundlage hat, ranzugehen, aber Eigentum erstmal irgendwie anzugreifen von öffentlicher Hand, ist auch ganz sensibel.
Ja, soll man ja
das
auch.
Es läuft drauf raus, wie du es gesagt hast. Ja. Wir haben da eine gemeinsame Aufgabe. Ne? Das lebt auch unser Stadtrat miteinander, füreinander, egal welche Fraktion. Ja. Und ich empfinde schon, dass da dieser Geist wieder mehr entsteht bei uns, dass wir uns gemeinsam da verantwortlich fühlen. Da muss die Kommune natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben, mein Vorvorgänger hat damals noch in seiner Amtszeit am Marktplatz direkt so ein ganz altes Haus gekauft, eines der ältesten Häuser in der historischen Altstadt aus dem 16. Jahrhundert. Das war 2011. Jetzt im März beginnen wir endlich zu sanieren. Es war natürlich ein bisschen ein langer Weg, aber endlich tun wir es und gehen mit gutem
Beispiel. Geht aber schnell bei euch.
Naja, es ist jetzt nicht das Paradebeispiel, das sein soll. Da waren viele politische Diskussionen. Es sollte mal die Umweltstation des Landkreises rein. Da hat dann der Kreistag sich für eine andere Gemeinde entschieden. Und dann vergehen irgendwie die Jahre auch mit Planungszeit, Brandschutz in der Altstadt, historische Altstadt, Denkmalschutz etc.
Wichtig ist, dass du es den Leuten erklärst. Weil wenn du mir jetzt, pass auf, das ist ein schönes Beispiel. Du erzählst mir die Geschichte, 2011 gekauft, jetzt sind wir 2026. Nach 15 Jahren beginnen wir mit der Sanierung. Da wird es ja im ersten Schritt, wird ja jeder sagen, ja, okay, die sind bekloppt.
Ja, irgendwo zu Recht, verstehe ich, ja.
Wenn du es dann aber ein bisschen erklärst, und das, wir müssen wieder lernen, miteinander zu reden. Ich glaube, dann ist das immer noch nicht, dann könnte es immer noch schneller gehen, aber die Leute sagen vielleicht, okay, so habe ich es noch nie gesehen, das habe ich nicht gewusst. Das sind so die ersten kleinen Schritte.
Ja, aber vor allem, wenn du die Planungsschritte mal vollzogen hast, dann kommt ja der ganz Entscheidende, den du vorhin selbst angesprochen hast, kann ich mir das leisten? Mhm. Als ich ins Amt kam, war die erste Kostenschätzung noch knapp unter 3 Millionen Euro. Aber es war eine grobe Kostenschätzung von außen quasi. Jetzt haben wir Baugenehmigung mit Kostenberechnung. Gut, man muss dazu sagen, dass wir noch weiteres Objekt dazu erworben haben, die wir verschmelzen, damit das Gesamtkonzept der Vollgastronomie und Coworking Spaces auch funktioniert. Aber wir sind jetzt bei 9,8 Millionen Euro. Das ist für so eine Gemeinde
unserer Größe,
schon brutal. Und dann musst du natürlich auch entsprechende Gespräche, Verhandlungen, Förderverhandlungen führen, dass du das dir auch leisten kannst als kleine Kommune auf dem Land. Aber wir wollen da mit gutem Beispiel vorangehen. Es kommt ein Gastronom aus Würzburg, Bürgerspital Weinstuben. Alexander Wieseneck mit Familie wird den Betrieb übernehmen. Der war lange Jahre am Platzl, Sous-Chef beim Herrn Schubeck. Und also der weiß, was er tut und ist hoffentlich dann auch mal so ein bisschen Magnet dann in unserer Altstadt. Aber jetzt hast du die Autos schon angesprochen. Ja, also die kriegen dann immer...
Ich habe eins gesehen und habe gedacht,
ich weiß schon welches. Ich weiß, wo du geparkt
Silber.
Hast.
Silber.
Ja. Das dauert jetzt eine Zeit, da muss ich immer
das
warten.
Das ist ein Haufen Schrott.
Ja, ist so. Ja. Und das ist eigentlich ein Unding, weil es ja auch nicht dazu führen darf, dass man sagt, na gut, ich stelle den Schrott dahin, irgendwann wird es die Gemeinde schon abholen. Also wenn es auch die Feuerwehr zum Beispiel den Bedarf hat, dann, wenn wir dann gesetzlich die Fristen abgewartet haben und so ein Auto abholen dürfen, dann kriegt es auch mal die Feuerwehr als Übungsfahrzeug. Aber das soll ja auch auf gar keinen Fall dazu animieren, dass, na gut, ich stelle es dann hin, muss nur lang genug warten, sondern wir versuchen da schon entsprechend Halter und Vorbesitzer zu ermitteln, um diejenigen auch zu verpflichten, ihren Müll in dem Fall wegzuräumen selbst. Aber Autos in der Altstadt ist ein Thema. Ne? Du hast gesagt, es ist herausfordernd, da zu leben, weil es eben nicht mit 3 Parkplätzen, Carport und Garten ist.
Aber meine Frau, wie das ist hier mit Parken.
in der engen Altstadt, oh Gott. Ich wollte es nicht selbst ansprechen, aber wenn du es ansprichst.
Das war die erste Parkplatzanfahrt, war gleich mal eine kleine Schramme in der Seite. Das hat übrigens nichts mit Vorurteilen meinerseits. Frauen fahren so Auto. Sie war es halt. Ne? Sie ist gefahren und du hast gesagt, stopp. Und sie, ne.
Ihr habt zumindest ein kleines Andenken an Dattelbach. Aber würdest du sagen, Marktplatz, ich weiß nicht, ob du da gelaufen bist vorhin in der Altstadt, autofrei, ja oder nein, in so einem Städtchen?
Also jetzt zumindest hier in der Altstadt finde ich sehr schön autofrei. Ich habe gestern Abend hier so einen Trottel erlebt. Gestern Abend oder heute Morgen? Ne, gestern Abend noch. Der ist hier, wo man 30 fahren durfte, mit 70, 80 durch und hat immer Vollgas gegeben. Also war wirklich nur hörbar. Vollgas, runter, Vollgas. Sowas will ich nicht. Und ich bin alles andere als ein Spießbürger. Aber sowas finde ich schlimm. Und ich, so meine verträumte, ne, und jetzt sieht man wieder, wenn Traum auf Realität trifft. Meine verträumte Ansicht wäre, lass doch hier den Kern der Altstadt komplett autofrei. Komplett. Aber was ist denn, wenn ältere Leute mal ihre Einkäufe eben ins Haus tragen müssen oder so, wenn die in 500 Meter Entfernung parken müssen und dann, das sind halt alles so Dinge.
Aber das ist ein super Beispiel, wie du sagst, genau da wird es komplex. Ne? Eigentlich will ich autofrei, das ist das Schöne. Das nächste ist, ich will aber auch Menschen in der Altstadt leben haben, dann sind die vielleicht auch darauf angewiesen. Ich habe auch Unternehmen in der Altstadt, ich habe noch einen Friseur etc., die brauchen auch natürlich Parkplätze für Kunden. Da wird es komplex und das ist auch einmal das Spannende an der Kommunalpolitik, dass dann zu erarbeiten und im besten Fall Kompromisse zu finden.
Aber da sind wir ja auch dann wieder beim Geld, weil ich würde dir jetzt entgegnen, schaff eine vernünftige Infrastruktur mit vielen Dingen. Also ich hätte ganz verrückte Ideen. Ne? Ich hätte, ich weiß nicht, wie es bei euch mit der Arbeitssituation ist, aber man kann auch Leute, ich sag mal, die Einkäufe und Getränkekisten von älteren Menschen mit einer Rikscha oder so zu deren Haus fahren lassen. Also es gibt alle Möglichkeiten. Ja. Und dann muss man auch nicht mehr sagen, zu viel Arbeitslosigkeit, ich weiß nicht, wie gesagt, weiß ich nicht, wie das hier in Dettelbach ist. Dann wird es aber wieder Menschen geben, die sagen, das macht keiner mehr. Keiner fährt mal mit einer Rikscha Getränkekisten für ältere Leute irgendwo hin. Aber das sind zumindest Gedanken, die ich mir machen würde. Ich würde mir wünschen, für den Bereich, in dem ich jetzt hier bin, da würde ich mir wünschen, lass das doch in Gottes Namen wirklich für den privaten Autoverkehr frei und schaff, wie auch immer, nochmal, ich bin ja nicht Bürgermeister, das ist ja das Gute, ja. Ja, für alle Beteiligten. Ja. Und schaff Gegebenheiten, dass es trotzdem wirklich machbar ist, für jüngere und ältere Menschen hier zu leben. Ob du das durch vorübergehende, also zeitbegrenzte Zufahrtsmöglichkeiten schaffst, ob du das über eine Infrastruktur schaffst, dass zumindest Einkäufe abgenommen werden. Zum Thema zum Friseur oder so muss ich dir sagen, Matze,
da brauchst du nicht mehr.
Ja, das ist das Erste, den brauche ich tatsächlich nicht mehr. Und ganz ehrlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen sollten die meisten Menschen, wenn sie ihr Auto da parken, ist ein öffentlicher Parkplatz, wo ich jetzt stehe, von da, ich weiß nicht, wo euer Friseur oder die Friseure hier sind, ich vermute, man kann da gut hinlaufen, ohne sich zu verausgaben.
Ja, definitiv. Also ich habe ja ein paar Jahre auch in München, auch in deiner Nähe gelebt, da hat man ein ganz anderes Empfinden dafür, ne? Das ist halt dann das Leben auf dem Land gefühlt, da geht es uns wirklich sehr, sehr gut, will man vor der Haustür parken.
Die Frage ist immer, was die Leute wollen, ne? Willst du, das ist ja spannend und dann wirst du wieder sagen, wer sind denn die Leute? Aber möchte man so ein bisschen dieses urige, besondere, heimelige sich bewahren und ist auch stolz drauf? Der Franke an sich ist eigentlich recht stolz oft so, wie er ist und wie er lebt. Dann, also alles geht nicht. Einen Tod muss man immer sterben, weißt du? Und dann muss man eben überlegen, gut, dann geht das vielleicht auf Kosten von ein, zwei Bequemlichkeitsstufen, dass ich mit meinem SUV direkt ins Haus in der Altstadt reinfahren kann und von da mich beamen lasse in die Küche oder wie auch immer. Da muss ich dann halt drauf verzichten. Aber das ist eine Entscheidung, die man zu treffen hat. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und wie gesagt, ihr müsst dann eben so gut wie möglich
Infrastruktur schaffen.
Genau.
Ja, also wir sind gerade dabei, auch an der Stadtmauer neue Parkplätze zu schaffen. Auch kein Pappenstiel heutzutage mehr. Es werden so rund 25 Parkplätze, 360.000 Euro rund die Kosten. Das ist jetzt auch nicht wenig. Aber eben genau deswegen, um da mehr Angebot zu schaffen, um im nächsten Schritt dann das Parkraumkonzept jetzt mit dem Stadtrat, mit dem neuen Stadtrat zu überarbeiten. Und da bringe ich deine Ideen gerne mit ein. So ein Rikscha-Dienst ist natürlich in München wahrscheinlich eher umsetzbar als bei uns auf dem Land, aber ich bin ja auch der Meinung, das weiß mein Stadtrat, es darf jede Idee erstmal ausgesprochen und auch gedacht werden. Und was dann für uns wirklich umsetzbar ist, wird dann vielleicht auch die Diskussion
letztendlich. Das zeigt ja auch, das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel, du hast ja hier einen Ahnungslosen sitzen. Ne?
Dich oder mich?
Mich, du hast den hier sitzen, mich. Und das sind dann so Ideen und allein wenn wir drüber sprechen, ich gebe ja selbst teilweise schon die Gegenargumente, aber fühlt euch frei, es gibt keine Denkverbote.
Genau.
Fühlt euch frei zu überlegen und dann kann man immer noch an den Punkt kommen, das geht nicht, das geht nicht. Oh, da hätten wir gedacht, es geht nicht, aber vielleicht gibt es doch einen Weg. Und da sind wir wieder beim Punkt, Matze. Es gehört aber, es ist nicht nur eine Bringschuld der Politiker, den Bürgern einer Stadt, einer Gemeinde alles zu kredenzen. Es ist auch eine Bringschuld der Bürger an die, jetzt hätte ich fast gesagt Obrigkeit, das klingt wie aus dem vergangenen Jahrtausend, aber es ist auch eine Bringpflicht der Bürger, den Verantwortlichen der Verwaltung gegenüber Dinge mitzugestalten. Man kann nicht und man sollte nicht alles immer abgeben. Man sollte sich aktiv beteiligen. Gut, wie weit geht das? Das geht darüber, dass ich übrigens mich entscheide, wer mich als Bürger in den entsprechenden Gremien vertritt. Fertig.
Absolut. Steht ja jetzt an und da will ich jetzt gar keine explizite Werbung für mich oder meine in Anführungszeichen Fraktion machen, sondern da sage ich immer, es ist wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich wirklich alle Kandidierenden von allen Fraktionen genau angucken, sich ein Bild machen und dann ihre Stimme bewusst setzen, nicht wegen irgendeines Partei- oder Fraktions- oder Vereinslabels. Und dann kommt da auch ein vernünftiges Gremium zusammen. Bürgerbeteiligung ist mir selber total wichtig. Wir waren eine von zwei Kommunen in Bayern als Pilotprojekt, die wir mit dem Freistaat Bayern zusammen digitale Bürgerbeteiligung entwickelt haben. Fand ich ganz spannend. Klingt nämlich erstmal so einfach, aber der Teufel liegt dann auch wieder im Detail. Wie mache ich es, damit es auch ein repräsentatives Ergebnis wird, dass nicht irgendein Holdoll von irgendwo meint, jetzt spucke ich da den Dettelbachern ein bisschen in die Suppe und mische mich da mal von außen mit ein. Und wir haben da insgesamt ein cooles Ergebnis zusammengebracht, wo wir vor allem auch in einem Ortsteil bei einem konkreten Projekt, da haben wir die Dorferneuerung angestoßen, wirklich viele mit beteiligt haben, die vielleicht sonst an dem Prozess, wenn man sich, wie man es früher gemacht hat, einfach mal im Sportheim trifft und mal an die Wand wirft, was ist denn so geplant, was braucht man, was macht man, konnte man viele mit einbinden, auch Ältere, die es vielleicht gar nicht selbst machen mussten, weil es der Enkel oder der Sohn gemacht hat, aber sie waren dabei über einen längeren Zeitraum und man hat die digitale Welt da wirklich effektiv genutzt. Jetzt gehen wir noch ein paar weitere Themen. Spontan, mehr Geld für Sportvereine und Kultur, einfach pauschal, ja oder nein?
Boah, also ja, dass ich jemand bin, der findet, dass wir zumindest was die Bewegung und die Körperlichkeit betrifft, dass wir da extremen Nachholbedarf haben. Deshalb würde ich sagen, Sport tut Kindern immer gut und übrigens nicht nur Kindern. Ne, Matze?
Absolut.
Muss auch sehen, dass du ein bisschen was machst. Ne?
hast du leider recht. Keine Zeit.
ja, das ist immer die Hauptausrede Nummer eins. Keine Zeit. Keine Zeit gibt's nicht.
Das stimmt.
Also da würde ich schon mal immer sagen, und auch Kultur, jetzt bin ich nicht so der Kulturfreak, aber ich bin mit einer Frau verheiratet, die guckt sich jeden Stein, der irgendwie in der Stadt rumliegt, genauer an, ob das eventuell eine Ausgrabung sein könnte. Also ja, ich finde, dass das Dinge sind, die uns als Menschen auch ausmachen und von Maschinen und KI unterscheiden. Das ist eben das, was wir im Sport erleben. Neben den gesundheitlichen Aspekten sind wir übrigens dann auch schon wieder bei Kosten. Ne? Wenn eine Gesellschaft sich gar nicht mehr bewegt, dann wird die schneller krank. Das ist einfach so. Also hat das sogar noch präventiv Auswirkungen. Und auch Kultur, glaube ich, ist wichtig und tatsächlich auch Kultur über Streamingdienste hinausgehend. Und dann sind wir beim Thema da vielleicht doch mal, ich meine, du kannst jetzt hier kein Riesentheater bauen oder so, aber kulturelle Möglichkeiten zu schaffen. Es muss, jetzt rede ich schon wie ein Politiker, es muss halt ins Haushaltsbudget passen. Aber ich finde nicht, dass es immer als allererstes, weil es ja doch nicht so wichtig ist, hinten runterfallen soll.
Absolut. Nee, es geht dann auch wieder über das Zauberwort gemeinsam. Wir haben hier einen Verein, genau, einen tollen Verein, der Kulturhistorische Kreis. Und da musst du dann als Stadt eben da auch da sein und unterstützen, ja, damit die ehrenamtlich ihre Arbeit auch motiviert und so gut wie möglich machen können. Haben wir vorhin schon so ein bisschen andiskutiert. Neubaugebiet am Stadtrand, sofort stoppen.
Ach nein, also jetzt einfach mal blind sagen, nee, Neubaugebiet am Stadtrand stoppen ist natürlich Quatsch, weil es geht ja immer auch um, jetzt ist da aber wieder die Frage, ne, bezahlbarer Wohnraum. Dann, und jetzt sind wir schon, weißt du, und kaum will ich drüber reden, sehe ich schon all die Probleme. Es ist wirklich schwierig. Was ich zum Beispiel nicht wünschen würde, ist am Stadtrand einer Gemeinde, einer Stadt wie Dettelbach mit dieser historischen Altstadt, so eine Trabantenstadt. Das heißt, aber da sind wir schon wieder beim Thema. Willst du Leuten vorschreiben, ob sie, ja, wie sie bauen dürfen? Was ich nicht möchte, das gibt's am Rande vieler Großstädte, das sind wirklich Trabantenstädte. Da stehen 250 Häuser und die sehen alle gleich aus. Jetzt geht's schon los. Mein persönlicher Geschmack wäre, nee, ich will nicht, dass alles gleich ist. Wir Menschen sind nicht alle gleich. Aber auf gar keinen Fall würde ich mal per se sagen, nee, also Neubaugebiet am Stadtrand auf gar keinen Fall. Nein, wenn du, je nachdem wie die Lage ist, hast du eher Sorge, dass dir hier, jetzt mal krass formuliert, die Einwohner aussterben oder wegziehen. Dann musst du sowieso gucken, dass du Anreize schaffst, dass Menschen hier leben. Auch da wird's wieder die Mitte machen. Was ich, wie gesagt, rein vom Erscheinungsbild so eine, das ist aber wahrscheinlich zu geschmeckterisch, aber so eine Trabantenstadt würde ich nicht haben
wollen. Aber es ist spannend, wie du das jetzt so einfach live, spontan durchdenkst, weil genau da die Herausforderung liegt, dann auch die Entscheidung zu treffen. Also wir machen gerade ein Neubaugebiet, die Ausschreibung läuft, dass die Erschließung beginnt in diesem Jahr. Da war die Entscheidung des Stadtrats wirklich schon den Wert auf fränkischen Baustil zu legen, dass man die Baukultur im Frankenland schon noch irgendwo erhält.
Finde ich wichtig.
Also das fränkische Satteldach, ja, aber schon auch versucht, soweit es dann der fränkische Baustil zulässt, auch so ein bisschen,
ja,
zu variieren.
Dann musst du nur auch die Menschen finden, die sagen, ja, so möchte ich leben. Aber wenn man, da werden ja hoffentlich Gedanken hinterstecken, dass man sagt, okay, das ist nicht nur für uns, weil wir den fränkischen Baustil schön finden, sondern weil wir auch glauben, dass es viele im Frankenland gibt, die auch da Wert drauf legen, dass es eben passt.
Ja, im besten Fall natürlich die Familien hier in der nächsten Generation, ja, dass wir die, ja, Gesellschaft irgendwo zusammenhalten. Ja. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann heutzutage, ist, dass der Sohn vom Feuerwehrkommandanten hier keine Zukunft findet, ja, und dann weg, ja, ist. Ne? Weil es sind oft ja auch in den Familien die Ehrenämter, die dann, ja, übergeben werden, weil es einfach vorgelebt wird von den Eltern. Anderes Thema, wo finanzieren wir oder wo stecken wir zuerst Geld rein? Könnte dich beides betreffen, Seniorenhain oder Sporthallensanierung?
50-50. Es ist,
wenn eins nicht geht?
Wenn beides nicht geht?
Wenn eines nicht geht? Hart, ne?
Nee, ich würde das als Bürgermeister möglich machen.
Das ist eine Buschi-Antwort.
Nein, das
ist schon. Wir machen es möglich.
Nein, also, und soll ich dir was sagen, warum ich, und das ist jetzt kein persönlicher Angriff, genau diese Form der Diskussion mag ich nicht, selbst wenn sich die Problematik stellt. Weil wozu führt das? Das führt wieder dazu, dass wir uns entscheiden müssen, ich überspitze jetzt ganz bewusst, weil mir das so extrem am Herzen liegt, jung oder alt.
Ja, genau.
Weil Sport geht man einfach davon aus, im Regelfall erstmal noch jüngere Leute, die da irgendwie über einen Sportverein oder so in der Sporthalle trainieren, was ja gar nicht, auch Ältere sollen Sport machen, aber das unterstellt man. Und dann Seniorenheim. Und ich will nicht, ich will nicht, dass wir uns entscheiden müssen zwischen jung und alt. Genau das will ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Und dann gehe ich halt, dann renne ich zur Not selbst mit dem Klingelbeutel rum und sage so, pass auf, wir müssen aber beides machen, weil ja, dein Kind, geil, du bist für die Sporthalle, weil deine Kinder sollen Sport machen. Was ist denn mit deinen Eltern? Wenn deine Eltern auf Hilfe angewiesen sind, wenn du das nicht mehr tragen kannst, wenn euer ganzes Familienkonstrukt zusammenbricht, weil ihr es einfach in dieser heutigen Welt nicht mehr schafft, ihr braucht Hilfe im Altenheim, vom Altenheim. Okay. Bei den Alten gehst du hin, wenn die Leute sagen, ja, wir müssen doch. Ja, guck dich doch mal in der Welt um. Willst du nur unter euch Alten leben oder hast du Freude daran, wenn du deine Enkel, gehen wir jetzt mal dahin, deine Enkel Sport machen siehst? Ich muss das zusammenkriegen und es ist deine verdammte Aufgabe und deiner Leute, das irgendwie hinzukriegen. Und im Idealfall, auch da spielt übrigens Freiwilligkeit eine große Rolle. Ich verstehe übrigens bis heute nicht, warum wir in unserer Gesellschaft immer mehr auf diese Trennung gehen. Es gibt so wunderschöne Projekte, es hat jetzt mit deiner Sporthalle und deinem Altenheim nichts zu tun, im ersten Schritt. Aber Projekte, wo Dinge zusammengeführt werden, wo Kinder und Alte zusammen...
Mehrgenerationen-Wohnprojekte.
So zum Beispiel. Aber diese Entscheidung, um es auf den Punkt zu bringen, Matze, die würde ich nicht, wenn ich mich entscheiden müsste, die würde ich nicht treffen wollen und ich würde alles dafür tun, sie nicht treffen zu müssen.
Ich bin dir für die Antwort total dankbar, weil das kannst du natürlich jetzt nicht wissen. Und dafür bin ich auch unserem Stadtrat dankbar, dass wir die Mentalität entwickelt haben, dass wir eben nicht sagen entweder oder, sondern dass wir, wenn wir wissen, es muss beides erreicht werden.
Dann stellen wir doch nicht so eine blöde Frage, da rede ich mich hier in Rage.
Ja, deswegen war es ja bewusst nicht abgesprochen, aber wir verwirklichen gerade beides, also wir sanieren unsere Sporthalle und wir sind, das kann ich noch nicht ganz offiziell sagen, weil die Tinte noch nicht trocken ist, aber es wird, davon bin ich überzeugt, kommen, auch ein Wohnquartier entwickeln. Ich will jetzt bewusst nicht Seniorenwohnquartier sagen, weil wann beginnt das Dasein als Senior oder Seniorin, sondern ein Wohnquartier.
Kann ich dir sagen, so mit 60 fängst du dir an, darüber Gedanken aber zu machen.
Na, 60 ist das neue, 50.
Ja.
Aber einfach nur, dass wir sagen, ich glaube, dass die Herausforderung darin liegt, Wohnraum zu schaffen, der alle Situationen, die im Leben oder im Alter eintreten können, abdeckt,
ja,
um die sozialen Strukturen zu erhalten, dass wenn es, Gott bewahre, in der Familie, in der Partnerschaft den einen Ehepartner trifft, dass man die Pflege vielleicht dann direkt ins Haus bekommen kann und wenn es die vollstationäre Pflege braucht, im direkten Umfeld irgendwo bleiben kann, damit die sozialen Kontakte bleiben können. Wenn wir hier aus dem Fenster schauen, da betreiben wir ein Seniorenheim von städtischer Hand, ist keine kommunale Pflichtaufgabe, machen wir aber für die Gesellschaft hier, ist keine einfache Aufgabe mehr in der heutigen Zeit. Es sind nur 31 Betten, es ist kaum wirtschaftlich zu betreiben, es ist eine Riesenanstrengung. Aber wir tun das und da spüre ich auch jeden Tag als Bürgermeister, wie wichtig das ist. Denn leider treten diese Situationen, dass es morgen dann doch die Pflege und wenn es mal nur in Anführungszeichen die Kurzzeitpflege ist, treten diese Ereignisse von heute auf morgen ein und treffen dann die Familien wie ein Blitz. Und deswegen bin ich da echt froh, dass wir Wege gefunden haben, wo man nicht alles immer selbst zahlen muss oder sich auch nicht selbst alles leisten kann, dass wir beides in die Entwicklung bringen. Also so ein Wohnquartier für das Leben bis in den Lebensabend, aber eben auch die Sporthallensanierung uns leisten können und angehen. damit wir eben auch präventiv diese Sportstätten für uns erhalten. Aber du siehst, es ist gar nicht so unspannend, so ein Job als Bürgermeister, oder?
Nee, aber ich denke, du möchtest den ja noch ein bisschen weitermachen, sonst würde ich sofort antreten und mit diesem Podcast, denke ich, hätte ich den Job. Nicht.
Naja, also schlechte Chancen hast du, glaube ich, gar nicht. Denn du denkst ja viele Dinge, wie es unser Stadtrat aktuell auch in gewisser Weise tut. Aber ist auch schön, dass jemand wie du, der halt einfach mal spontan reindenkt und sehr belesen ist, direkt auch merkt, wo liegen denn die Herausforderungen. Und wenn man dann wirklich eine Entscheidung treffen muss, wo liegt denn dann der Teufel tatsächlich im Detail? Jetzt wollen wir noch, weil wir haben schon fast eine Stunde, vielleicht, du hast es immer wieder angeteasert, auf das momentan kürzlich sehr emotionale Thema in der Stadt zu sprechen kommen. Da wurde mir ein Bild zugespielt aus unserem kleinen Stadtpark, im Volksmund nennen wir es die Anlage. Da sieht man einen Spielplatz, der jetzt demnächst auch saniert werden wird. Wir haben überhaupt in den letzten Jahren über 250.000 in unsere Spielplätze auch investiert. Und außenrum wirklich wie so ein Minenfeld, 11 oder 12 Hundehaufen. Und auf dem Bild zu sehen ist sogar noch ein öffentlicher Mülleimer. Und da war ich auch mal kurz emotional und sag, warum? Ich bin alles andere als ein Hundegegner, ganz im Gegenteil. Und ich möchte auch nochmal betonen, 99% unserer Hundebesitzer, Frauchen und Herrchen, sind total vernünftig und vorbildlich und machen es auch weg. Aber das war ein Zustand, der geht so nicht. Nur, wie werde ich dem Herr, Herr Buschmann?
Ja, also ich bin ja leidenschaftlicher Hundebesitzer und sehe das aber ganz genauso wie du. Ich reg mich, ich habe es heute Morgen in Dettelbach hier erlebt übrigens.
Nein.
Ne, tatsächlich, ich bin durch die Altstadt und dann oben an so einem Weinberg, da ist so ein Weg entlang, unbefestigter Weg, aber es ist so ein Trampelpfad, sag ich mal. Da bin ich mit Pebbles lang gelaufen und so in 50 Meter Entfernung vor uns sah ich jemand anderen mit dem Hund. Fand ich schon den ganzen Umgang mit dem Hund nicht so super. Ich scanne immer so ein bisschen. Aber da ich ja nicht Martin Rütter für Arme bin, lasse ich das an dieser Stelle mal in der weiteren Ausführung. Und als ich dann er war dann irgendwann weg mit seinem Hund, hatte den an der Leine, alles okay, ich lasse Pebbles eigentlich immer freilaufen, weil sie abrufbar ist. Und wir gehen da diesen Weg entlang und nach 50 Meter, also genau an dem Punkt, wo ich dachte, so da ist der stehen geblieben mit seinem Hund, lag ein dicker, fetter Hundehaufen. Und ich habe so gedacht, das ist genau das, was der Matze Bielek meint. Und mich regt das ganz genauso auf, weil übrigens nicht nur Leute, die keine Hunde mögen, sondern auch Hundebesitzer sind schon mal in einen Scheißhaufen getreten. Ja. Und das ist doof. Und das ist einfach schlecht. Jetzt dein Beispiel, wir reden von einem Kinderspielplatz. Da hört es dann endgültig mit dem Verständnis auf. Da hat Hundekot schon mal gar nichts zu suchen. Da nehme ich sogar, um die Kinder und ihre Eltern vor allem zu beruhigen, meinen Hund immer an die Leine, weil die ja nicht wissen, wie mein Hund hört. Und ich möchte denen von vornherein schon gar nicht das Gefühl geben, dass sie irgendwie denken, oh, jetzt passiert hier irgendwas mit dem Hund, der kackt dahin oder der beißt sogar oder so. Da mache ich dann schon einen großen Weg drumherum. Aber zum Thema mit den Hundehaufen, um das jetzt wirklich mal ein bisschen abzukürzen, da hat jeder Hundehalter, jede Hundehalterin darauf zu achten, dass wenn das in einem Bereich ist, auf einer Wiese, auf einem Gehweg, auf einem Trampelpfad und nicht im Wald, also abseits des Pfades oder in einem Gebüsch, da müsstest du reinkrabbeln und zerkratzt dir die ganze Haut, wenn du da reingehst, da darf mein Hund hinkacken und ich nehme es nicht weg. Weil das ist dann, ist es am Ende ja doch organisch und da kann keiner reintreten und es schadet niemandem. Ist es im Gebüsch auf dem Grundstück eines anderen Menschen, muss ich sogar aus dem Gebüsch holen, aber da lasse ich meinen Hund nicht hin. Das heißt, gegenseitige Rücksichtnahme. Das Problem mit diesen Hundehaufen sind nicht die Hunde. Das Problem ist immer am anderen Ende der Leine. Das ist immer so.
Ja, aber du hast ja heute Morgen live erlebt, ne? Diese Vernunft, nenne ich es jetzt mal, die ist ja offenbar dann eben bei diesen betroffenen Personen.
Ich glaube, es ist viel Gedankenlosigkeit. Ich glaube wirklich, dass die Menschen nicht drüber nachdenken. Die sind nicht alle doof und blöd. Es ist Gedankenlosigkeit und deshalb sind selbst so banale Diskussionen. Ich meine, du hast ja hier die Presse sogar gehabt, wie du mir erzählt hast, dass sie alle darauf abgegangen sind, wie du reagiert hast. Ich glaube, auch da Sinne schärfen, und das ist ja in einer kleineren Gemeinde dann doch ein bisschen einfacher als in einer Millionenstadt, die Sinne schärfen, ein Miteinander schärfen und einfach den Leuten klar machen, hey, was ist daran schön? Wenn du einen Hund hast, kann es dich ja nicht anekeln, diese Hundetüte zu nehmen, diese Kottüte, die Scheiße, Entschuldigung, nochmal, einzusammeln. Und ich achte sogar darauf, in welche Papierkörbe ich sie tue oder in welche Mülleimer, keine Papierkörbe, Mülleimer. Weil ich zum Beispiel in einen Mülleimer in der Nähe eines Kinderspielplatzes, du wirst dich jetzt kaputt lachen, da nehme ich, da gebe ich meinen, dann trage ich lieber noch einen Kilometer mit mir rum, den Beutel.
Danke.
Und tue ihn irgendwo hin, wo ich sage, okay, halt alles auch, gut. Ne? Ja. Bei uns zum Beispiel, wenn ich in Parks oder so, ich bin meist sowieso nur im Wald oder auf den Bergen, da habe ich das Problem 0,0. Aber wenn ich im Park unterwegs bin, da gibt es dann sogar Behälter, die sind für Hundekot extra da. Also es sind keine normalen Mülleimer, es sind wirklich Hundekotbehälter. Das ist die Idealform, muss aber gar nicht sein, wenn alle ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Und nochmal, für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, wenn mein Hund dann doch mal dringend das Bedürfnis hat, weil es nicht mehr anders geht und macht auf eine Wiese oder einen öffentlichen Bereich irgendwie, dann wird das natürlich weggemacht. Das ist, ich verstehe gar nicht, dass man da überhaupt drüber diskutiert. Und nochmal.
Ja, aber du hast, die Diskussion war total emotional. Oft ist dann die Antwort an uns als Stadt, ja, wir zahlen doch Hundesteuer, ihr könnt es doch wegmachen. Stellt so Hundekot, Beutel und Behälter eben hin. Das haben wir auch stellenweise aufgestellt. Ja, Moment,
die Leute denken, dass die Stadtverwaltung wegmacht, weil sie Steuern zahlen, Hundesteuer.
Der Bauhof. So, wir zahlen doch Hundesteuer, das kann doch der Bauhof muss doch eh die Mülleimer leeren.
Okay, was hindert die Leute daran, das selbst wegzumachen?
Du nennst es ja Unachtsamkeit gerade. Ich sag, es ist auch dann die fehlende Vernunft oder eine gewisse Dreistigkeit, weil wenn es dann couragierte Leute gibt, die dann auch, so wird mir berichtet, dann mal denjenigen ansprechen, den du vielleicht heute Morgen auch gesehen hast, ja, dann kriegt man noch eine freche Goschen nachgehängt, wie man es im Fränkisch sagt, oder sogar noch wird noch irgendwie doof angemacht.
Also die große Kunst, Matze, ist, egal wie sehr einen das nervt, das ist immer der erste Schritt. Ich kann das übrigens auch nicht immer. Ich habe hier gut reden. Ne? Ich kann ja gerade hier in Ruhe in so einem Räumchen sitzen und reden. In aller Ruhe erstmal ansprechen. Also sagen, hey, also zum Beispiel, am besten ist es übrigens, wenn ein Hundebesitzer das dem anderen sagt. Du kommst mit deinem Hund dahin, siehst sowas, so wie ich heute, der war nur zu weit weg und ich wollte jetzt nicht hinterher rennen, ich bin ja nicht die Polizei, aber oder Ordnungsamt. Aber generell mit dem Hund, hey, guck mal, wenn wir das alle machen, du und ich und unsere Hunde, dann kann hier irgendwann keiner mehr lang gehen, weil hier die ganze Scheiße liegt. Wenn der dann sagt, ja, aber dafür zahle ich doch Hundesteuer. Ich sage, aber was kostet uns beide das denn jetzt, die Kacke von unseren Hunden wegzumachen und da hinten in den Behälter zu werfen? Das wäre der erste Schritt. Wie ich reagieren würde, wenn der mich doof anmacht, da wird es dann jetzt schon kritisch. Da könnte sein, dass es eventuell in Dettelbach einen Kriminalfall gibt. das weiß ich nicht. Aber der Punkt ist, also du erlebst ja, wie das mit unserem Hund und dem Miteinander ist. Und ich glaube, dass man selbst Menschen, die keine Affinität zu Hunden haben, klar machen kann, dass das keine Monster sind. Und das fällt übrigens leichter, wenn man klar macht, die scheißen nicht überall einfach hin und das bleibt liegen. Sondern man sorgt dafür, dass es weg ist. Dann fällt es den Menschen auch leichter, diese Tiere zu mögen. Im Übrigen bei Leuten, die so ganz komisch sind im Umgang mit Hundescheiße, habe ich so das Gefühl, die sollten sowieso besser keine Hunde haben. Meist sind das auch keine glücklichen Hunde, die man da hat.
Das ist oft tatsächlich auch zu beobachten. Und ich meine, du hast ja gestern Abend beim Abendessen, haben wir schon ein bisschen diskutiert, auch gesagt, eigentlich sollte der Hundebesitzer eine intrinsische Motivation haben, das nicht zu tun. Denn wenn man den Groll in der Bevölkerung auf Hunde verstärkt, dann besteht ja zumindest die Gefahr, und das soll alles andere als ein Aufruf sein, ganz im Gegenteil, denn es ist eine Straftat, dann kommt einer mit Giftködern und will dann irgendwie.
So, das ist der Punkt, was ich dann immer, wenn ich so Dinge bei uns in München erlebe, wo ich dann immer hingehe und sage, pass auf, du übrigens bist mit dafür verantwortlich, dass diese Arschgeigen hier Giftköder auslegen, weil die Schnauze voll haben, dass ihre Vorgärten vollgekackt sind. Und da habe ich schon große Diskussionen gehabt. Nun bin ich ein relativ großer, kräftiger Mensch, also mich hat noch keiner körperlich bedroht oder ist mich angegangen. Aber ich habe das tatsächlich, weil das sind dann oft genauso, es sind übrigens auch leider meist Männer, das ist wirklich Wahnsinn, die dann sich aufbauen und sagen, mein Hund darf hinscheißen, wo er will. Ja, das sind dann übrigens die, die als erstes mit der Knarre los wollen, wenn ihr Hund vergiftet wurde und sagen, wer war das? Das rechtfertigt natürlich nicht, dass Leute Giftköder auslegen. Aber es ist ein schönes, in Anführungsstrichen, Beispiel dafür. Vielleicht wird der, nicht bei allen, aber bei manchen, der Hass und diese Abneigung Hunden gegenüber weniger stark ausgeprägt, wenn wir alle etwas mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Und das ist für mich wie in so vielen Bereichen des Lebens nochmal. Und ich bin alles andere als einer, der immer alles richtig macht. Also mit mir kann man sich schon auch sehr gut streiten. Kein Thema.
Jetzt müssten wir Lisa mit reinholen, deine Frau.
Ja,
dann wird es aber den Rahmen sprengen.
Aber einfach ein bisschen mehr Rücksichtnahme. Und pass auf, mir ist das auch schon passiert. Der Hund kackt dann doch mal in den Park. Am Bodensee ist es mir passiert, in so einem riesen Parkgelände. Und der Hund wollte in den Bodensee und ist auf dem Weg dahin, als er sich überlegt, ach, hier lege ich doch mal ein ordentliches Teilchen hin. Und was ist? Ich war bei einem Werbedreh oder so und hatte keinen Kackbeutel. Ja, weißt du, was ich Trottel dann mache? Das kannst du dir nicht vorstellen. Dann suche ich mir ein möglichst großes, wenn irgendwie vorhanden, Baumblatt. Hatte Glück, war da. Dann nehme ich ein großes Baumblatt und greife sogar diesen Haufen und renne zum nächsten Mülleimer und packe das da rein. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst auch, wenn es am Wegrand ist, dann schiebst es halt mit dem Fuß irgendwo, verteilst es ein bisschen. Ja, dann hast du ein bisschen Scheiße deines Hundes am Fuß. Aber lass es nicht einfach liegen, dass jemand, der nicht drauf achtet, direkt reintritt. Das muss nur wirklich nicht sein.
Da bin ich dir sehr dankbar für dieses Plädoyer. Und du, jetzt war es gerade irgendwie schönes Spiegelbild einer klassischen Stadtratssitzung hier so bei uns auch im ländlichen Raum. Wir haben viele wichtige Themen kurz besprochen. Ne? Wir haben Stadtentwicklung, Leerstandsbekämpfung, Wohnen im Alter angerissen, kürzer diskutiert und diese Themen, sowas Banales in Anführungszeichen, die Problematik. Meinst
du, das ist nicht banal, weil ja, das ist so ein wunderschönes Spiegelbild der Gesellschaft.
Ja,
das ist tatsächlich so. Es sind diese Dinge, diese vermeintlichen Banalitäten und Kleinigkeiten, an denen wir uns so herrlich leider identifizieren können, wie und was gerade schiefläuft. Genau an diesen Kleinigkeiten. Es wird am Ende nicht über den Steuersatz entschieden, was bei uns im Land schiefläuft.
Ja.
Darüber wird nur viel bla 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 bla. Es wird darüber entschieden, ob ich morgens zur Bäckerin reingehe und ihr ein freundliches Guten Morgen entgegenwerfe und vielleicht einen lustigen Spruch oder so, oder ob ich mit Mundwinkel runter da reingehe und noch nicht mal Bitte und Danke sage. Darüber definiert sich für mich unsere Gesellschaft.
Das ist eigentlich ein überragendes Schlusswort. Wir haben ja auch schon über eine Stunde jetzt mittlerweile. Vielleicht noch ganz kurz. Heute erwartet uns Beat the Bürgermeister in der Extreme Bowling Arena in Waldfrankenburg. Ich gegen knapp 50 Erstwählerinnen und Erstwähler. Was traust du mir zu?
Nichts.
Ich habe genau mit dieser Antwort gerechnet. Aber ich bin, finde ich, im Grunde gut weggekommen in dem Podcast. Ich habe mich auf viel eingestellt, wenn du mit mir über meine Stadtpolitik sprechen willst.
Ich kann ja auch ernsthaft.
Hat man, glaube ich, gemerkt und deswegen war mir es auch so dran gelegen, dass wir das vielleicht mal schaffen, weil ich auch weiß, wie klar du auch in deiner Meinung bist und dass du auch überall eine Haltung hast, die auch gut begründen kannst. Deswegen wäre einer wie du für die Politik tatsächlich schon interessant.
Ja gut, dann würde ich sagen, nächste Bundestagswahl, wenn ich irgendwie eine Abkürzung Richtung Kanzler schaffe.
Bundeskanzler Buschi, die Wahlplakate könnten funktionieren.
Pass auf, ganz kurz jetzt mal, Spaß beiseite, das würde natürlich überhaupt nicht funktionieren, weil ich tatsächlich an bestimmten durchaus notwendigen Einschränkungen, Regularien, ich würde daran scheitern. Ich würde tatsächlich an den Rahmenbedingungen, die ich trotzdem für nötig halte, weil es kann keiner kommen und einfach sagen, wir kürzen das mal ab und ich mache das jetzt so, wie es mir gefällt. Wir haben große bekannte Beispiele gerade, wo das gemacht, versucht, umgesetzt wird. Ich weiß, dass das nicht funktioniert. Ich würde mir nur auf der anderen Seite wirklich von der Politik manchmal wünschen, und das gilt parteiübergreifend, das gilt länderübergreifend, wirklich sich ein bisschen häufiger, und das ist leicht geredet, aber manchmal auch gar nicht so schwer getan, sich ein bisschen an der Realität zu orientieren, an der Realität der Menschen. Und dann, glaube ich, würde man selbst als populistischer Politiker hin und wieder mal lieber runterschlucken, was man einfach so rausbläst. Das würde uns allen helfen, weil ich glaube, das ist auch so etwas, wo die alle nicht dran denken, und da kann sich unser Landesvater angesprochen fühlen, da können sich Oppositionelle angesprochen fühlen, wer auch immer. Ich glaube, sie wissen oft gar nicht, in diesem Selbstgefallen, in dem sie sich ergehen, Stichwort Social Media, wer macht das geilste TikTok-Video, was sie mit dieser Scheiße anrichten. Sie wissen es nicht und jammern anschließend drüber. Und da komme ich nicht drauf klar. Und da würde ich mir wünschen, dass irgendwann dann doch mal wieder ein bisschen Vernunft Einzug hält.
Das nehmen wir als Schlusswort. Buschi, ich bin dir zutiefst dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, das Ganze auch so ernst anzugehen. Gehen wir jetzt dann gleich vom Ernst zum Spaß rüber in die Bowling-Arena.
Extreme Bowling mit Matze Bielek. Er rollt selbst auf die Pins zu.
Ja, ich bin gespannt. Danke dir, Buschi.
Heimatgefühl, Haltung und Hintergründe. Das war der Bürgermeister-Podcast aus dem Dettelbacher Rathaus. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Gerne per Mail an stadt@dettelbach.de.